Hallo bei Trending Topics. Er pendelt seit Wochen irgendwo zwischen 27 und 30.000 Euro herum. Genau, Bitcoin hat seit seinem letzten Allzeithoch im November 2021 fast 60% an Wert verloren. Auch der restliche Kryptomarkt liegt tief im Minus. Trotzdem sind die einschlägigen Kanäle auf Twitter, Telegram und Discord voll mit Optimismus. Bitcoin sei gerade ein Schnäppchen und wer für die Zukunft sparen will, der fährt damit besser als mit Sparbuch oder Tech-Aktien. Aber stimmt das auch? Darüber spreche ich heute mit Matthias Reder, Buchautor, Finanzblogger und Bitcoin-Key-Account bei Coinfinity im Podcast. Hallo Matthias.
Hallo Jakob, servus.
Ja, du bist ja unseren Hörern ja schon bekannt als Bitcoin-Experte, warst schon einige Male im Podcast zu Gast. Damals war die Stimmung, glaube ich, ein wenig rosiger, 2021. Jetzt ist sie anders. Wie ist deine aktuelle Laune in Sachen Bitcoin?
Die Bitcoin-Laune, die ist natürlich orange. Wie sonst könnte es anders sein? Wir erleben einen Markt, jeden Tag kommen neue Neuigkeiten herein und man ist sich noch etwas unschlüssig, wie man das ein oder andere Information einordnen soll. Es ist derzeit sehr viel Verunsicherung da, auch ausgelöst durch das Terra Luna-Spektakel, würde ich schon fast mal sagen, beziehungsweise Desaster. Ihr habt es mit Trending Topics ja super toll mit dokumentiert und man konnte sozusagen innerhalb von 2 Tagen sehen, wie sich 40, 45 Milliarden US-Dollar sozusagen in Luft auflösen. Und das Ganze hat den Markt schon erschüttert, vom Vertrauen her. Und das Interessante ist jetzt, wenn man das jetzt kurz abkürzt, dass ich glaube, wir haben die letzten Wochen mehr Bitcoin-Maximalisten oder Minimalisten sozusagen zur Geburt gebracht, ja, als es davor eigentlich möglich war. Das heißt, Bitcoin wird aus meiner Sicht hier gestärkt aus dieser Vertrauenskrise gehen von Algorithmen, von Software, die sozusagen für unser Geld zuständig ist. Und da hat sich halt einfach dieses orange Netzwerk, wenn ich das so sagen darf, als Ultima Ratio, als demjenigen, dem man wirklich diesen Code, dem man zu 100% vertrauen kann, herausgestellt. Bei anderen Projekten, und das ist auch gerade das, was den ganzen Markt runterzieht, vor allem bei den Stablecoin-Projekten, hier ist natürlich eine große Vertrauensschieflage entstanden durch diese ganze Systematik und da ist jetzt gerade dabei, der Markt die Wunden zu lecken und das ist sozusagen jetzt das, was uns derzeit bewegt. Wie performt das Bitcoin-Netzwerk? Ja, wie geht es hier weiter? Inwieweit hat es hier Schaden genommen? Ich sehe keinen technischen Schaden. Das Image ist natürlich ein wenig ramponiert. Alles rund um Bitcoin ist sozusagen vertrauensmäßig ramponiert und das ist im Allgemeinen nicht gut. Ja, das war jetzt nur der einzelne Kryptomarkt und wenn wir sozusagen außerhalb des Kryptomarktes sehen, das ist vielleicht auch das Nächste, was die Zuhörerinnen interessiert.
Absolut, das wollte ich natürlich auch gleich fragen. Bitcoin hat 2021 Höhen von fast 65.000 Euro erreicht, doch anstatt dann die 100.000 zu erreichen, wie ja viele gewettet haben, ging es dann 2022 stark hinunter, da wäre es mehr als die Hälfte eingebrochen. Wie hängt das mit der allgemeinen Marktstimmung zusammen? Also Bitcoin ist ja nicht mehr losgelöst irgendwo im luftleeren Raum unterwegs, sondern mitten im Wirtschaftsleben angekommen und da gibt es Inflation, Rezession, Ukraine-Krieg und so weiter. Wie hängt das alles aus deiner Sicht zusammen?
Ja, das, was ich beobachte, ist, dass der Bitcoin-Kurs sich zuerst den Tech-Aktienkursen angeschlossen hat. Ja, und das war halt eine sehr, sehr auffällige positive Korrelation. Das heißt, dort, wo die Tech-Aktien hingegangen sind, stark nach oben, nämlich vor allem voriges Jahr, da hat sich der Bitcoin angeschlossen. Ja. Und durch diesen Sell-Off, durch die Änderung der Geldpolitik in Amerika drüben, in der Fed, also der nationalen Notenbanken, hat sich hier auch etwas geändert, in dem Sinn, dass die Investoren Geld aus den Hochrisiko-Investments und dazu zählen vor allem die Tech-Aktien rausgezogen haben, natürlich rein in sozusagen niedrig verzinste, aber dafür sichere Anlagen wie zum Beispiel US-Staatsanleihen. Das muss man auch so sehen. Der Leitzinssatz wurde ja schon angehoben und die Ankündigungen sind ja auch da, dass die Leitzinsen auch heuer nochmals kräftig steigen sollten, so dass wir hier vielleicht ein Niveau zwischen 3% und 4% zum Jahresende sehen werden. Und das ist halt ein Niveau für einen risikolosen Zinssatz, wo die Leute, gerade die großen Investoren, sagen, okay, da muss ich nicht mehr so großes Risiko nehmen. Da tue ich sozusagen mehr Geld in diese risikoarme Veranlagung hinein und ziehe das eben aus meinen Risikoassets raus. Und das betrifft vor allem die großen Tech-Aktien. Man hat ja auch gesehen, Netflix etc. Also da gibt es natürlich zu jeder Aktie eine gute Story im Hintergrund, warum die gefallen ist. Aber summa summarum hat halt eben der Nasdaq stark abgebaut und der Bitcoin stark abgebaut. Plus unserem Luna-Desaster dann auch noch dazu. Und das ist ziemlich parallel gegangen. Bis vor knapp 2 Wochen. Seit 2 Wochen hat sich sozusagen der Tech, also der Aktienmarkt, eigentlich vom Bitcoin-Markt entkoppelt. Ja, hier sieht man weder eine positive noch negative Korrelation. Und so ist es auch generell. Also wenn man längere Zeiträume vergleicht von Aktienmarkt mit dem Bitcoin-Markt, dann sieht man hier keine weder positive noch negative Korrelation. Aber in diesen kurzen Marktphasen auf 6 Monate oder auch auf 12 Monate, hier kann es schon passieren, dass sich hier positive wie negative Korrelationen auftun. Und aus meiner Sicht ist auch diese Herleitung und die Erklärung, die Analyse mit den großen Tickets, also den Milliardenbeträgen, die ja sozusagen am Aktienmarkt veranlagt sind. Und wenn man hier Risiko rausnehmen möchte, und Bitcoin ist nach wie vor ein Hochrisikoinvestment, also das muss jedem klar sein. Wir haben auch im Kryptobereich tendenziell natürlich immer mit Totalverlust zu tun, wie wir es jetzt auch mit Luna etc. gesehen haben. Also das darf man von vornherein nicht ausschließen. Und da ist es halt einfach mal die Sache, die, wenn aus einem kleinen Markt, du hast das eh schon gesagt, wir sind jetzt auf 1200 Milliarden zusammengeschrumpft von knapp 2000 Milliarden noch vor 6 Monaten. Das ging relativ schnell, also über 50% minus der Gesamtmarkt nämlich. Ja, dann wird hier natürlich auch Geld rausgenommen und ja, das trifft einen kleinen Markt härter als wie den breiter aufgestellten, natürlich mit viel, viel mehr Geld ausgestatteten Aktienmarkt.
Wie hart ist dieser Crash 2022 jetzt, wenn man den zum Beispiel mit 2018 vergleicht? Also jetzt sind wir so bei minus 55, minus 60%. Damals waren sie, glaube ich, minus 80%. Muss man das auch ein bisschen in Relation sehen?
Das muss man ein bisschen in Relation setzen. Damals, also von 17 auf 18 bis Anfang 19, hatten wir sozusagen in 16 bis 18 Monaten stufenweisen. Schon immer mit starken Drops, also 8-9% runter an manchen Handelstagen und dann vergleichsweise starke Seitwärtsbewegung, bevor wieder sozusagen die nächste Stufe nach unten gekommen ist. Und das über einen Zeitraum von 16 bis 18 Monaten. So, jetzt nehmen wir die letzten 6 Monate her. Ja, hier gab es auch sehr starke Stufen nach unten an einzelnen Handelstagen und dann kurze Seitwärtsbewegungen. Trotzdem sind wir, wenn ich von Alltime High von den 69.000 US-Dollar ausgehe und jetzt bei 30.000, dann sind wir bei ca. 55% minus in knapp 6 Monaten versus 80% minus in knapp 16 bis 18 Monaten. Das heißt, wir haben kürzere Zeitspanne für ja, einen vergleichsweise harten Drop und ganz klar, das kann man natürlich als Crash bezeichnen und soll man auch als Crash bezeichnen, weil die Dinge, die passiert sind, vor allem mit dem Thema Luna, mit der Vertrauenskrise und vielleicht kommen wir auch noch auf den Stablecoin-Markt dann zu sprechen, das hat natürlich schon starke Wellen geschlagen.
Absolut. Und du hast es vorher eingangs schon erwähnt, also die Bitcoin-Maximalisten, Bitcoin-Minimalisten gibt es offenbar auch. Jedenfalls also so eher so die Bitcoin-Hardliner, die machen sich ja über den restlichen Markt, der noch stärker als der Bitcoin-Markt verloren hat, ja durch die Bank lustig, obwohl Bitcoin selber ja auch stark verloren hat. Wie lässt sich das erklären und wird da vielleicht ein bisschen so das hauseigene Problem ein bisschen kaschiert mit dem Fingerzeig auf andere?
Ja, das ist natürlich, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Die Fans und das Gegenlager, ja, also das kann man vielleicht vergleichen am besten mit dem Fußball, ja, also die beiden Fanlager, die sich sozusagen gegenüber sitzen und auf Twitter sozusagen gegenüber mit teilweise, ja, nicht mehr Argumenten, sondern mit anderen Dingen an den Kopf werfen. Ich finde das ein bisschen überzogen. Man sollte doch wieder ein bisschen so eine Diskussionskultur walten lassen. Das große Problem ist in der heutigen Zeit, dass du mit Argumenten teilweise hier nicht mehr durchkommst. Das Ganze ist sehr stark ideologisch angehaucht, ja, auf beiden Seiten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Bei den Bitcoin-Maximalisten macht sich natürlich hier auch die Fassungslosigkeit über die aktuelle Geld- und Finanzpolitik breit. Ja. Der totale Vertrauensverlust in den zentralen Instanzen, die ja nicht nur erst seit Covid entstanden ist, sondern eigentlich schon davor gefußt hat. Dann haben wir jetzt natürlich auch noch diesen furchtbaren Krieg in Europa dazu bekommen. Also lauter so, ich würde mal fast sagen, so Nackenschläge, die sozusagen die Gegner, wenn man so will, oder die Fanbase von die orange Fanbase natürlich aufnimmt und hier auch ideologisch agiert, keine Frage nicht. Und auf der anderen Seite natürlich die Gegner der Orangen Welle, die alle möglichen Argumente dagegen halten, auch ideologisch. Ja, Bitcoin ist ja angeblich dafür schuld, dass die Erderwärmung um 2 Grad zugenommen hat und, und. Also es gibt hier sehr, sehr viele Dinge, die argumentativ schwer zu untermauern sind, die aber der anderen Seite argumentativ dient, um sozusagen die Fahne, die Fanfahne hochzuhalten, entweder als Antipol oder als kompletter Fan. Mir tut das eher gesagt leid. Die Gräben werden größer statt kleiner. Leider muss man sagen, ich bin als Ex-Banker, ich sehe das eher mehr als Brückenchance oder als Brückentechnologie, dass man mehr zueinander findet und dass man sozusagen die Angebotspalette oder die Alternativen eher mehr aufmacht. Das finde ich auch als Privatkunde und als Bürger besser, wenn es mehr Alternativen gibt als weniger. Das Ganze natürlich auch mit einem gewissen Setup, wo sich die Regulatorik auch wiederfindet. Das finde ich auch ganz wichtig, weil ich möchte ja auch Rechtssicherheit haben. Also aus diesem Standpunkt heraus komme ich natürlich. Ich bin Mitarbeiter der Firma Coinfinity, ältester Bitcoin-Broker in Österreich aus Graz. Und da ist auch ganz, ganz wichtig, du entwickelst als Firma natürlich nur langfristige Geschäftsmodelle, wenn der rechtliche Rahmen auch passt. Und das haben wir hier in Europa. Wir haben einen Rechtsrahmen für Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen, die es einem erlauben, die Euros gegen Bitcoins zu tauschen und Bitcoins gegen Euros zu tauschen. Wir sind ein hochregulierter Unternehmenszweig, der in der 5. Anti-Money-Laundering, also in der Geldwäscherichtlinie der EU mit berücksichtigt wurde, ins nationale Gesetz mit aufgenommen wurde. Wir unterliegen ganz genauso wie die Banken dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz. Also da gibt es keine Unterscheidung zwischen uns und als Bank hinsichtlich der Sorgfaltspflichten, vor allem beim Onboarding. Das heißt, wir brauchen alle Kundendaten, wir müssen die Mittelherkunft dokumentieren, wir haben Sorgfaltspflichten, wir müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen genauso einhalten. Und dann kommt natürlich auch der nächste Rechtsrahmen, die MiCA, die Marketing Crypto Assets Regulation, die auf EU-Ebene hier sozusagen einen Rechtsrahmen vorsieht. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, um als Unternehmen langfristig hier Fuß zu fassen und Geschäfte zu betreiben. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich das, dass natürlich auch bestehende Akteure das sehen. Ich würde es nicht immer nur mit dem Finger auf die Banken zeigen, aber natürlich sind Finanzdienstleister nicht gerade ein Fan davon, wenn neue Mitbewerber oder Wettbewerber auf den Markt kommen. Und so muss man das schon auch sehen als alternatives Zahlungsnetzwerk, wie auch Bitcoin ist. Das heißt, ich kann hier Lightning Payment Zahlungen, Jack Mallers, der CEO von Strike, hat das ja angekündigt. Wir sehen im Lightning eine super Technologie, die es ermöglicht, eigentlich instant Werte zu übertragen. Wir hatten bis vor einem Jahr noch 100.000 Menschen weltweit Zugang zum Lightning-Netzwerk. Mittlerweile sind es 80 Millionen. Angeblich sind es 270 Millionen, die in Summe weltweit Kryptoassets besitzen. Da gibt es unterschiedliche Studien dazu, teilweise von Goldman Sachs, von Coinbase und, kann man alles nachlesen. Das heißt, diese Sparte, diese Nische wächst kontinuierlich. Wenn man den Zahlen von Statista Glauben schenken darf, dann 12% der erwachsenen Österreicher, die Kryptoassets schon halten. Die EZB hat jetzt erst eine Studie herausgegeben, in jedem 10. Haushalt in der EU sind Kryptoassets vorhanden. Das heißt, roundabout 10%. Wenn ich das jetzt hergehe und wieder aufteile, dann haben wir sozusagen 10% der Bevölkerung, die im Pro-Lager sind von Kryptoassets und 90%, die entweder dagegen sind oder neutral. Da gibt es noch keine Zahlen dazu. Das, was man weiß, ist, dass 20-30% der Bevölkerung auch innerhalb der EU vorhaben, die nächsten 2 bis 3 Jahre in diesen Kryptomarkt hineinzukommen, in welchen Formen auch immer. Ja, es muss ja nicht unbedingt immer Bitcoin sein, aber ich würde schon ganz gerne hier eine Trennung sehen zwischen Krypto allgemein und Bitcoin im Speziellen.
Mhm, absolut. Und du hast jetzt auch einen spannenden Punkt angesprochen. Das kommt mir im Alltag immer wieder unter oder immer öfter unter, gerade 2022, und zwar, dass Bitcoin immer öfter auch über Apps, bei Startups und so weiter als Sparmöglichkeit promotet wird. Also es ist jetzt nicht mehr dieses Trader jetzt sofort und werde morgen reich, sondern es wird jetzt immer mehr eben als Sparanlage dargestellt. Und jetzt ist einmal die Grundfrage, ist das wirklich eine gute Sparmöglichkeit? Also wenn ich vor 4 Jahren, sage ich mal, eingestiegen bin und jede Woche 100 Euro investiert habe, dann stehe ich jetzt sicher positiv da oder sehr positiv da. Wenn ich aber erst 2021 begonnen habe, wo wahrscheinlich die meisten Menschen auf diesem Planeten zum Thema Bitcoin gekommen sind, dann wird der Wert meiner Bitcoin jetzt wahrscheinlich weniger sein als die Euros, die ich da hineingesteckt habe. Was ist da deine Meinung?
Also ich würde mir wünschen, dass die Leute, die zum Bitcoin kommen oder generell auf den Kryptomarkt aufmerksam werden und sich entschließen dazu zu investieren, würde ich mir wünschen, dass sich diese Menschen das Einmaleins des Investierens zu Herzen nehmen. Ja? Und das Einmaleins des Investierens heißt ganz einfach, wenn ich in einen volatilen Markt hineingehen möchte, und das ist ganz einfach der Kryptomarkt, egal ob es jetzt Bitcoin als Spezielles ist oder der Markt als solches, es ist ein hochvolatiler Markt, ein hochspekulativer Markt mit dem Risiko des Totalverlustes. Das muss man einfach eindeutig sagen und wissen. So, mit diesem Wissen weiß ich, dass ich absolut bescheuert sein müsste, um diesen Ausdruck jetzt zu, wenn ich mein ganzes Geld hier investiere. Das ist natürlich absoluter Blödsinn, macht niemand, sondern man sollte sich hergehen und sagen, okay, wie schaut deine komplette Diversifikation aus, deine gesamte Veranlagungsstruktur, ja, und davon vielleicht einen kleinen Teil nehmen, ja, und vielleicht nicht in einen Einmalerlag, sondern diesen kleinen Teil, den man vielleicht vorhat, hier zu investieren, nochmals aufteilen, zum Beispiel in Form eines Sparplanes. Und das dann wöchentlich, alle 14 Tage oder monatlich abbuchen zu lassen, ja, und sich dann immer vor, also gewährt zu diesem Veranlagungshorizont. Ja. Weil manche sagen, heißt, ich möchte mein Portfolio diversifizieren. Naja, bitte, Entschuldigung, niemand diversifiziert sein Portfolio für 6 Monate. Ja. Das heißt, sein Portfolio, sein eigenes Veranlagungsziel sollte schon die langfristige Werterhalt und die langfristige Diversifikation sein mit Assets, die sehr gutes Chancen-Risiko-Verhältnis bieten. So, und wenn ich das so sehe, dann kann ich an und für sich aus meiner Sicht beim Krypto und speziell beim Bitcoin keinen Bogen drum machen. Ja? Aus meiner Sicht bestes Chancen-Risiko-Verhältnis bei natürlich maximalen Verlust, den Totalverlust. Ja? Und wenn ich jetzt hergehe, und ich habe ja selbst seit 2018, seit wir bei Coinfinity auch das Produkt des Sparplans anbieten, einen monatlichen Sparplan seit 2018. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich mich mit Bitcoin 2016 beschäftige, ich habe alles aufgehört. Ich spiele kein Lotto mehr, kein Toto, ja, also diese ganzen Gewinnspiele etc. Ich habe alles aufgehört und stake meine Sets. Also ich sammle Sets, also Satoshi. Satoshi ist die kleinste Einheit eines Bitcoins. 100 Millionen Satoshis ist ein Bitcoin, während 100 Euro Cent 1 Euro ist. Ja, also die kleinste Untereinheit. Das heißt, ich kann schon Bitcoins kaufen für unter 1 Euro, ja, wenn ich möchte, ja, und ich finde den richtigen Anbieter. Und wenn so Sparpläne sind, so wie es 2018 ist, dann lasse ich mir sozusagen das einfach automatisiert abbuchen von meinem Konto, ja, und schaue, ich bin so eine Art Bausparer, ja, also Bauspar, diese 6 Jahre, das hat jeder Mensch so ein bisschen drin bei uns in Österreich, ja. Und ich habe gesagt, okay, ich mache den Bitcoin-Sparplan und rechne sozusagen erst nach 6 Jahren ab. Ja. Aber natürlich habe ich jetzt eine große Freude, wenn ich, seit 2018 läuft der, nach 4 Jahren, jetzt 2022 auch drauf schaue. Ja. Aber wie gesagt, mein Veranlagungshorizont ist eigentlich auch ein ganz ein anderer. Ja. Also auf diese 6 Jahre, beziehungsweise eigentlich auf 10 Jahre. Ja. Hat auch etwas damit zu tun, was man natürlich als Veranlagungsziel nennt und, und. Also da bitte, da raten wir auch immer, einen professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und. Aber wenn man die Entscheidung getroffen hat und wenn man sich sagt, okay, ich möchte Krypto, ich möchte Bitcoin im Speziellen in mein Portfolio mit aufnehmen, dann würden wir sozusagen mit Produkte und Dienstleistungen helfen, so wie der Kunde es möchte. Wir machen überhaupt keine Vermögensberatung, dafür sind wir nicht da, das ist auch nicht unser Job, machen wir auch nicht, machen wir nie bei Coinfinity. Jeder, der möchte, kann hier Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Die Art und Weise, das Volumen etc. legt der Kunde selbst fest, da geht es um seine Risikoneigung und da ist halt einfach dieses Einmaleins des typischen Investierens. Ja? Also ich nehme ja auch nicht her und gebe mein ganzes Geld in Tesla rein. Ja, oder ich gehe auch nicht her und gebe mein ganzes Geld in Gold rein, ja, und kaufe die Philharmoniker-Münzen. Ja. Also diese Diversifikation, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, das sehen die meisten Leute nicht. Es gibt nach wie vor viele Leute, die in den Markt reingehen, weil sie angelockt werden durch diverse Versprechungen da draußen. Und da muss man ganz eindeutig sagen, also wenn hier irgendjemand das Thema Trading und irgendwelche fixen Renditen verspricht, dann ist es zu 99,9% Scam. Da werdet ihr euer Geld verlieren und nie wieder sehen. Jetzt könnt ihr sagen, es geht ja nur um 250 Euro oder um 1000 Euro. Mein Gott, nein. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, hättest du sozusagen vor 5 Jahren 250 oder 1000 Euro in Bitcoin investiert und schaust jetzt drauf, dann wird dir vielleicht eher Angst und Bang werden, warum du es nicht getan hast. Und ganz ehrlich, die Zukunftschancen, die dieses Asset bietet, wenn wir jetzt sagen, wir sind bei 270 Millionen, die derzeit dieses Ding nutzen, wir sind bei 80 Millionen, die im Lightning-Netzwerk unterwegs sind, wenn ich mir diese Zahlen nur mit einem Netzwerkeffekt hochrechne auf 500 Millionen, auf vielleicht eine Milliarde, bitte, davon spricht auch Coinbase, ja, dass man 2025 eine Milliarde Menschen auf der Welt haben, die Kryptoassets besitzen, dann denke ich, dass wir hier wirklich deutlich rascher aus den Kinderschuhen rauskommen, dass diese Asset-Klasse mehr als erwachsen wird, weil auch die Hochfinanz diese Asset-Klasse schon längst entdeckt hat. Und da möchte ich als Beispiel nur eines nennen. Fidelity, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, bietet in Amerika über 20 Millionen Arbeitnehmern an für ihren Retirement-Plan, über diesen sogenannten 401k-Plan, für diesen Pensionsansparplan, auch kleine Teile in Bitcoin direkt anzusparen. Nix Krypto, nix Luna, nix Stablecoin, nix, sondern nur Bitcoin. Und das alleine zeigt, dass die Hochfinanz zwar Bitcoin entdeckt hat, aber die ganzen anderen Werte, die sozusagen dahinter kommen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber wenn die Wall Street einmal sagt, Bitcoin nehmen wir auf in unser Portfolio, hat ja auch Goldman Sachs etc. und, die ihren Kunden hier Zugang geben.
Ja, lass mich da gleich auch einhaken. Natürlich die Wall Street und Fidelity und so weiter, die Bitcoin in ihre Produkte und Services eingeführt haben, werden natürlich auch kritisiert dafür, weil es, wie du schon gesagt hast, ist am Ende doch ein Hochrisiko-Asset. Aber jedenfalls, um in diese und andere Produkte zu investieren, braucht man ja mal ganz grundsätzlich den Glauben, dass Bitcoin wieder steigen wird. Und jetzt gibt es viele, die der sogenannten Halving-These anhängen. Die geht davon aus, dass es so eine Art Vierjahreszyklus gibt. In diesem Zyklus steigt und fällt der Kryptomarkt. Und jetzt könnte man sagen, jetzt ist er gerade wieder gefallen. Jetzt gibt es 1-2 Jahre Kryptowinter und dann wird er wieder steigen. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, was liegt dieser Halving-These zugrunde, diesem Vierjahreszyklus, an den einige glauben?
Naja, es gibt viele Leute da draußen, die natürlich Chartbilder lesen und Chartbilder so schreiben, dass man sich vielleicht irgendeiner Art Interpretation dem widmen kann. Ja? Und für mich sind zwei Chartbilder sehr, sehr wichtig. Das erste ist natürlich das normale Chartbild und das zweite ist das logarithmische Chartbild. Das logarithmische Chartbild zeigt uns die prozentuelle Veränderung vom jeweiligen Ausgangswert, ja, und nicht sozusagen die absolute Veränderung. Und das ist aus meiner Sicht, glaube ich, wesentlich, weil damit die Kurve sozusagen extrem geflacht wird, weil der Ausgangswert einer anderen Entwicklung unterliegt, als jetzt sozusagen die täglichen Auf- und Abs ausmachen, um das jetzt einmal so zu sagen. Und wenn ich hinter diesen logarithmischen Chart von Bitcoin, der bei Null sozusagen gestartet hat am 3.1.2009, dann kann ich sozusagen diesen Halving-Zyklus dahinter legen. Und ich sehe sozusagen, wie ein verringertes Angebot, weil Halving bedeutet ja, dass der Miner nur mehr die Hälfte des Rewardes alle 10 Minuten für seine Arbeit bekommt. Jetzt gerade aktuell 6,25 Bitcoins, ja, plus die Transaktionsgebühren, die bekommt der Miner, der sozusagen das Rätsel, das mathematische Rätsel, am schnellsten, am effektivsten gelöst hat und dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also mit einem gewissen Gewinn erlaubt ist, die Transaktion sozusagen an den letzten Block anzuhängen. Und mathematisch wird es so, dass alle 4 Jahre dieser Reward sich um die Hälfte reduziert. Das heißt, wir haben das nächste Halving im Jahr 2024, alle 210.000 Blöcke. Das heißt, man kann jetzt schon relativ stark oder hinrechnen, an welchem Tag das passieren wird, plus minus. Ja. Und natürlich ist das ausschlaggebend, weil wenn man das jetzt hochrechnet, 6,25 Bitcoins alle 10 Minuten, das heißt 6 mal die Stunde mal 24, kommt ein gewisser Wert, ich glaube irgendwas mit 1800 Bitcoins sozusagen für den heutigen Tag heraus. Ja. Das heißt, sagen wir einfach so, 1800 Bitcoins werden pro Tag vom Netzwerk für die Dienstleistung Mining freigegeben. So. Das heißt, auf dem normalen Bitcoin-Markt kommen pro Tag eben diese Einheiten an Bitcoin. Ja, das ist jetzt nicht so wenig, ja, wenn wir das mit $30.000, wie wir jetzt gerade aktuell beim Kurs sind, hochrechnen. Ja. Also wir reden hier von einer Menge Geld, die vom Netzwerk freigegeben wird, als natürliches Angebot.
Und das wird sich 2024 auf 3,125 Bitcoins ändern. Das heißt dann nur mehr um die circa 900 Bitcoins am Tag, ja, die vom System freigegeben werden. Und 2028 dann nur mehr 450 Bitcoins. Also, also was ich damit sagen möchte, das Angebot, wir haben ja aktuell über 19 Millionen Bitcoins bereits im Markt, von diesen maximal 21 Millionen Bitcoins. Das heißt, das frei zur Verfügung stehende, von der Mathematik ins Netzwerk oder über das Netzwerk ausgespielte Mengeneinheiten werden immer, immer weniger. Weil gleichzeitig, wir sind jetzt 270 Millionen, vielleicht bald 500 Millionen, vielleicht bald eine Milliarde Menschen, die Bitcoins haben wollen oder Satoshi sozusagen in ihr eigen nennen, egal in was für einer Art und Weise oder mit was für einem Volumen. Und eine wahrscheinlich erhöhte Nachfrage trifft auf ein jetzt schon geringes Angebot und dieses Angebot wird mathematisch halbiert alle 4 Jahre. Und jetzt gibt es natürlich in diesem 4 Jahre dauernden Prozess Zyklen. Die kann man herauslesen aus den letzten 4 Jahren, das heißt von 16 auf 2020 und jetzt haben wir so mit 2022 so eine Art Zwischenjahr. Ja? Man hat sozusagen herausgefunden, dass stark vor dem Halving und stark nach dem Halving es zu sehr starken Kursanstiegen gekommen ist, währenddessen in so Zwischenjahren wie halt eben dieses 1-2 Jahre sozusagen dazwischen, nicht kurz danach und nicht kurz davor, sondern eben dazwischen in diesen 4 Jahren eher mehr, lassen wir es uns so sagen, eine saure Gurkenzeit ist. Ja, und wenn man Anhänger von dieser Theorie ist, dann weiß man, dass jetzt vielleicht die nächsten 12 bis 18 Monate eine Konsolidierung stattfindet, bevor sozusagen 2023 hin auf 2024 sich wieder eine größere Erwartung aufbaut. Also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, persönlich, ich bin kein Freund von Chartbild-Lesen, weil jeder, der mir gesagt hat, er versteht, wie man Chartbilder liest, ist noch nicht Millionär. Ja, er verkauft vielleicht seine Thesen und vielleicht ist man auch einmal richtig und einmal falsch, aber ein dauerhaftes Geschäftsmodell oder dauerhaft aus einem Chartbild hier etwas herauslesen zu können, das habe ich noch bei niemandem gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin eher von jemand, der kommt und sich die Fundamentaldaten ansieht, nämlich die Nutzung des Bitcoin-Netzwerks, wer ist schon dabei und für wen stellt es aller einen konkreten Nutzen dar? Und da sehe ich eigentlich einen Nutzen für alle 8 Milliarden Menschen der Welt, ganz ehrlich. Ja. Und deswegen sehe ich hier noch Luft nach oben, ob das jetzt die nächsten 14 Tage, die nächsten 14 Monate, die nächsten 2 Jahre oder die nächsten 10 Jahre passiert, kann ich nicht sagen. Das ist wie eine Glaskugel zu sehen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Tesla-Aktie anschaue, ja, und das sozusagen repliziere, was Elon Musk noch vorhat, ja, und wenn ich mir das hochrechne, also es geht mir wirklich um Fundamentaldaten und hier ist aus meiner Sicht der Bitcoin sehr gut aufgestellt.
Absolut, also quasi diese These, dass es dann 2023 oder vielleicht 2024 dann wieder losgeht und dann gibt es das nächste Bitcoin hoch, muss man an dieser Stelle wahrscheinlich sagen, die sind mit Vorsicht zu genießen, auch wenn diese Halving-These, die ich, um ehrlich zu sein, habe ich mir auch angeschaut, noch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil eigentlich diese 4-Jahres-Zyklen eigentlich nicht so wirklich erkennbar sind. Also da muss man schon viel herumrechnen und herumtricksen, um die zu sehen. Ist also mit Vorsicht zu genießen. Vor allem muss man auch dazu sagen, wie wir schon gesagt haben, eben gerade 2022 sieht man das sehr stark, dass quasi so die Realwirtschaft, also wenn die US-Notenbank die Leitzinsen senkt, das dann durchaus eine Auswirkung auf Bitcoin hat und das eben nicht im luftleeren Raum vor sich hinschwebt und nur den eigenen Regeln gehorcht. Noch eine letzte Frage, was mich noch interessieren würde, ist, wir haben jetzt gesagt, Bitcoin hat sich den Tech-Aktien angepasst, also ETFs wie zum Beispiel den Nasdaq 100 und so weiter. Jetzt ist auch nochmal die Frage, also wenn sich der Bitcoin-Kurs eh bewegt wie Tech-Aktien, warum soll ich dann Bitcoin kaufen? Da kann ich mir nachher gleich Tech-Aktien kaufen, oder?
Ja, wie man gesehen hat, ist bei Tech-Aktien, ja, wie soll ich sagen, auch das Totalverlustrisiko natürlich im Moment hier. Wenn wir uns Netflix ansehen, ja, also es gibt natürlich bei den Aktien immer wieder das Problem, dass es Mitbewerber gibt, die etwas besser machen können, die das Geschäftsmodell kopieren, dich links und rechts überholen, ja, wenn du nicht aufpasst. Und ganz ehrlich, das sehe ich bei Bitcoin derzeit nicht, ja, dass das Bitcoin-Netzwerk irgendjemand überholen könnte. Auch wenn ich natürlich immer wieder höre, hallo, Der Bitcoin ist sozusagen ein Dinosaurier, er kann technisch nicht alles, aber der Code selbst ist der sicherste Code, den wir derzeit haben. Wir haben das rechenstärkste Netzwerk auf der ganzen Welt und ganz ehrlich, ich sehe derzeit niemanden, der Bitcoin in dieser Hinsicht das Wasser reichen könnte. Es gibt super tolle, spannende Projekte da draußen, brauchen wir gar nicht diskutieren. Ethereum finde ich auch super, super spannend in der Anwendung. Da werden wir noch vieles, vieles sehen, aber ganz ehrlich, ich glaube, auf dem sichersten Netzwerk der Welt werden wir auch bald NFT-DeFi-Anwendungen sehen. Ja? Ob das vielleicht abgesichert mit Mainnet, wahrscheinlich als Second Layer, also quasi über eine Super-Blockchain, so wie auch das Lightning-Netzwerk sozusagen auch funktioniert. Und ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel kommen wird und dass Bitcoin das Potenzial hat, die guten Eigenschaften, die jetzt mit anderen Coin-Projekten da sind, ganz einfach zu assimilieren. Das heißt, aufzunehmen, für sich nutzbar zu machen und dann ist halt eben der Vorteil, wenn ich schon auch das Asset Bitcoin besitze, weil natürlich auch mit den Transaktionsgebühren und, das muss man sich anschauen, wie das weitergeht. Wenn ich die Transaktion weiterhin im Mainnet haben möchte, muss ich natürlich auch weiterhin dafür bezahlen. Wie sich das Lightning-Netzwerk entwickeln wird, das wird eine ganz spannende Geschichte, weil durch diesen Breakthrough jetzt durch Jack Mallers sehe ich hier immer mehr große, große Anbieter, die das einfach anbieten. Also man hat jetzt auch gelesen, Robinhood, einer der größten private Trading-Anbieter in Amerika, integriert Lightning-Netzwerk in seine Zahlung, in sein E-Commerce, wenn man das so schön sagen möchte. Von McDonald's, Walmart angefangen, Shopify, ja, also derjenige, der quasi das KMU von E-Commerce im nordamerikanischen Raum, also da sprechen wir von zigtausenden Kleinunternehmen, die dann sozusagen per Knopfdruck Lightning-Transaktionen anbieten können. Also wenn ich das hochrechne, jetzt 80 Millionen Zugang zu Lightning und da sprechen wir nicht von großen Transaktionen, da sprechen wir sozusagen, eine Lightning-Node hat derzeit im Durchschnitt ca. $1,400 Kapazität an Liquidität. Ja? Und da sind wir wieder bei diesen berühmt-berüchtigten Geldtransferverordnungen auch in der EU bei diese 1.000 Euro. Ja? Und ich sehe hier ein großes Bedürfnis, wie diese Kleinstbeträge, ja, wirklich den Kaffee zu bezahlen, E-Commerce, wo ich kurz um 200-300 Euro etwas shoppe und mir das zusenden lasse, ja, nicht für die großen Beträge, aber für das Kleine in Summe, wo jetzt wirklich unser aktuelles Finanzsystem, unser Transaktionssystem, und bitte nicht vergleichen eine Visa-Transaktion mit einer Bitcoin-Transaktion, das hat mit Buchung und Wertstellungstag, mit Valuta überhaupt nichts zu tun. Wir vergleichen hier Äpfel und Birnen. Bei einer Visa-Transaktion sind in Summe wahrscheinlich 3 Geldhäuser involviert mit mehreren Buchen- und Valutatagenschnitten und mit einer Abwicklung bis zu 8 Wochen später. Ja, das kann ich nicht mit einer Bitcoin-Transaktion vergleichen, die Buchung und Wertstellung innerhalb von 10 Minuten bietet in einem einzigen System. Ja, oder wenn es eine Lightning-Transaktion ist, sogar instant, also in der jeweiligen Sekunde, mit de facto eigentlich 0 Euro Gebühren. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen, das würde ich nicht 1:1 machen.
Ja? Absolut, ja. Das sind natürlich 2 unterschiedliche Dinge. Okay, aber das ist vielleicht noch Bestandteil einer anderen Diskussion, das werden wir mal später machen. Ich bin persönlich noch nicht an dem Punkt angelangt, um unbedingt mein Bier mit Satoshis bezahlen zu wollen, aber vielleicht wird die Zeit irgendwann mal kommen. Jedenfalls, Matthias, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank, Jakob. Alles Gute, danke.